Römerbrief Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11. Das ist der Abschnitt hier im Römerbrief, wo es um Israel geht, um die Juden als Volk und ihre Stellung als Volk im neuen Bund. Wir haben letzte Woche Kapitel 9 angesehen, ein sehr umstrittenes Kapitel. Nicht ganz einfach. Aber Paulus beantwortet hier im Kapitel 9, 10, 11 Fragen, die die Juden hatten, die mit dem Evangelium konfrontiert wurden oder auch Judenchristen vielleicht hatten. Die Juden im Alten Testament waren das auserwählte Volk Gottes, war eine auserwählte Nation. Denen hatte Gott all diese Verheißungen gegeben, die Segnungen, denen hat Gott das Gesetz gegeben als einzigen Volk. Er hat ihnen die Verheißung gegeben auf den Messias, auf den Retter. Und dann aber, wir wissen, als die jüdischen Leiter, die haben Jesus abgelehnt. Als sie vor Pilatus gestanden sind, haben sie gesagt, kreuzige ihn. Und haben gesagt, wir haben keinen König über uns, außer dem Kaiser. Und so haben die Leiter und Israel als Nation wirklich Jesus, den Messias, als ihren Retter abgelehnt. Warum? Weil er sich so ganz anders präsentiert hat, als sie sich ihm vorgestellt haben. Ganz anders als der Messias, den sie sich vorgestellt haben und den sie sich zurechtgeschnitzt haben. Und Jesus hatte das wirklich prophezeit. Und der hat prophezeit, dass Gott sie richten wird dafür. Er hat gesagt, das Blut aller Propheten wird über diese Generation, über dieses Geschlecht kommen. Und als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, hat er geweint über der Stadt. Wir haben das gesehen im Matthäus-Evangelium. Er hat geweint und gesagt, wie oft wollte ich euch sammeln wie eine Glucke, wie eine Henne unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Und er sagt, euer Haus, der Tempel wird euch öde gelassen werden. Und später hat er zu seinen Jüngern gesagt, wo sie dem Tempel gegenüber saßen auf dem Ölberg, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und wir wissen, dass das 70 nach Christus eingetroffen ist, diese Verheißung. Als Jerusalem von den Römern zerstört worden ist und auch der Tempel zerstört worden ist und damit auch wirklich dieses ganze religiöse System des Alten Testaments gar nicht mehr möglich war. Und es war auch nicht mehr nötig. Weil wir wissen, der Hebräerbrief sagt uns, dass diese ganzen Opfer, der Tempel, all diese Dinge, dass das ein Schatten waren, ein Bild auf Jesus hin. Erfüllen in diesem einen Opfer Jesus. Und wir wissen das heute. Wir wissen auch, was passiert ist mit Jerusalem. 70 nach Christus. Für uns ist das Vergangenheit. Für die damals, diese Juden zur Zeit des Paulus, war das noch Zukunft. Aber die hatten diese Ankündigung von Gericht, die Jesus gegeben hatte. Und da war diese Situation, dass die meisten Juden, wie auch heute noch, zur Zeit des Paulus, Jesus als ihren Messias abgelehnt haben. Und das ist wirklich eine dramatische Sache. Na, was heißt das für die Juden als Volk, als Nation? Zweites Problem, was die Juden hatten, das eine war mit Jesus, als dem Messias, dass es so anders war, als sie sich das vorgestellt haben. Und das zweite Problem war, dass Jesus der Messias, der Retter der ganzen Welt ist. Dass er allen Menschen Erlösung anbietet, den Heiden genauso wie den Juden. Paulus hat uns das gelehrt, alle Menschen sind gleich schuldig vor Gott. Und sie werden alle auf dieselbe Art und Weise gerettet, nämlich durch Glauben an Jesus Christus. Und so Gott sammelt jetzt die Juden und die Heiden in seine Gemeinde, in seinem Leib Christi. Und er macht keinen Unterschied zwischen Heiden und Juden. Und das war auch was, was den Juden nicht gepasst hat damals. Und was heißt das für die Juden als Nation? Gelten Gottes Verheißungen? Diese Verheißungen, die er dem Abraham gegeben hat und den Vorvätern gegeben hat, gelten die für uns heute noch? Sich die Juden gefragt. Ist das Wort Gottes, sind diese Verheißungen hinfällig geworden? Vers 6. Ist Gott den Juden untreu geworden, weil er jetzt auch die Heiden rettet? Ist Gott vielleicht sogar ungerecht den Juden gegenüber, weil er sie im neuen Bund den Heiden gleichstellt? Wir haben letzte Woche gesagt, die grundlegende Frage eigentlich ist, darf Gott Gott sein? Darf Gott tun, was er will, auch wenn es uns nicht passt oder uns nicht gefällt? Und das war die Frage, die wir uns letzte Woche persönlich gestellt haben und mit der wir uns da beschäftigt haben. Und wir sind ziemlich schnell durch das Kapitel 9 durchgeflogen, eigentlich. Und es war gar nicht möglich, auf alle Aspekte einzugehen. Deswegen möchte ich heute nochmal kurz wiederholen. Und ich möchte, dass ihr trotz all dieser persönlichen Anwendung nicht aus den Augen verliert, dass das eigentliche Thema hier, vor allem im Kapitel 9, nicht die individuelle Errettung und Auserwählung von einzelnen Menschen ist, sondern von Israel als Nation. Wenn Gott hier spricht, dass er Leute auserwählt hat, dann spricht er von Israel als Nation. Er spricht hier von Nationen, von Gruppen, nicht unbedingt von einzelnen Menschen und die Erlösung von einzelnen Menschen. Dazu kommt er dann gegen Ende des Kapitels und dann, wenn wir ins Kapitel 10 hineingehen. Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche klar genug betont habe. Und das ist wichtig, weil wenn wir das verwechseln, dann haben wir uns große Probleme ein. Dann machen wir denselben Fehler, den die Calvinisten auch gemacht haben. Die Leute, die sagen, dass Gott jeden einzelnen Menschen vorherbestimmt hat, entweder gerettet zu sein oder verloren zu sein, ohne dass der Mensch irgendeine Entscheidung dabei hat oder irgendwas zu sagen hat oder das irgendwie beeinflussen kann. Und das ist problematisch in meinen Augen, so wie ich die Bibel verstehe, weil dann wäre der Mensch nicht mehr als eine Marionette. Und es ist ein problematisches Menschenbild, auch ein problematisches Gottesbild, meines Erachtens. Was wäre das für ein Gott, der Menschen von vornherein zur Hölle verdammt, ohne dass sie irgendwas dafür können, ist unter Anführungszeichen. Also es ist wichtig, dass wir das sehen. Das ist nicht das Thema Errettung von Individuen, hier Auserwählung von Individuen, sondern es geht um was Größeres. Es geht nicht um die bedingungslose Auserwählung und Vorherbestimmung von einzelnen Menschen. Es geht nicht um Erlösung in erster Linie von Einzelnen, sondern es geht um Gottes, ja, bedingungslose Auserwählung, aber von Israel als Nation und von seinem Handeln mit Israel als Nation. Das ist das Thema hier. Gott hat Israel auserwählt als sein Volk aus allen Nationen und er hat sie reich gesegnet. Und das war einzig und allein ein souveräner Akt Gottes, dass er das gemacht hat. Das hatte nichts mit dem Verdienst Israel zu tun. Wie wir wissen, hat auch nichts damit zu tun, dass die Heiden schlechter waren, die anderen Nationen oder als Israel. Nee, Gott ist ein souveräner Gott. Und Gott tut das, was er will. Hat er immer schon getan. Er war immer schon ein souveräner Gott und er hat immer schon souveräne Entscheidungen getroffen. Und wirklich, mit den meisten hatten die Juden kein Problem, weil sie ja zu ihrem Gunsten waren. Aber ist Gott dem Volk der Juden jetzt untreu geworden oder der Nation Israel? Ist er seinen Verheißungen untreu geworden, weil er jetzt auch die Heiden in seine Erlösung und in seine Gemeinde mit einschließt? In Vers 6 hat Paulus gesagt im Kapitel 9, nein, denn nicht alle, die Israel sind, die aus Israel sind, die sind Israel. Nicht alle, die ethnisch gesehen Juden sind, sind geistlich gesehen Israel. Gottes Verheißungen gelten nicht automatisch für alle Juden, nur weil sie Juden sind. Und das sollte uns nicht überraschen, dass Paulus das hier sagt. Es war immer schon so. Es gab immer zwei Gruppen in der Geschichte Israels. Und werden das nicht Vers für Vers mehr durchgehen, sonst sitzen wir den ganzen Vormittag da, wenn wir zwei Kapitel durchmachen. Aber er hat zwei Beispiele gegeben. Es gab immer zwei Gruppen in der Geschichte Israel. Erstes Beispiel: Gottes Verheißung an Abraham. Die hat nicht gegolten für alle Nachkommen Abrahams, sondern er zeigt uns nur für die Nachkommen Isaaks, des Sohnes der Verheißung. Gott hat einen Teil auserwählt, den anderen nicht. Ein zweites Beispiel. Gottes Verheißung an Isaak. Wieder hat nicht allen Nachkommen Isaaks gegolten, sondern nur den Nachkommen Jakobs. Sogar bevor diese beiden Zwillinge, Jakob und Israel, noch geboren waren, hat Gott den Jakob auserwählt und den Esau nicht. Und das war seine souveräne Entscheidung. Und nochmal, es geht hier nicht um die Individuen, es geht nicht um individuelle Erlösung. Das heißt hier nicht, dass der Jakob gerettet ist und dass der Esau verloren ist. Nee, ich wäre gar nicht überrascht, wenn wir den Esau mal im Himmel sehen würden. Es geht um die Nation, nationale Auserwählung. Wenn wir die Stelle im Alten Testament nachschlagen, die der Paulus hier zitiert, das ist 1. Mose 25, Vers 23, da sprach der Herr zu Rebekka, der Mutter von Jakob und Esau, er sagte: Zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird den Jüngeren dienen. Darum geht es hier. Zwei Nationen. Es gibt zwei Nationen und Gott hat die eine Nation, die aus Jakob, der später ja nach Israel, in Israel umbenannt wird, diese Nation hat er erwählt. Und die Nation, die aus Esau hervorgeht, die Edomiter, hat er nicht erwählt. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Hat in der Geschichte der Juden immer zwei Gruppen gegeben. Nicht nur Israel auserwählt aus den ganzen Nationen, auch in Israel sehen wir zwei Gruppen. Wir sehen eine, die nicht auserwählt ist von Gott als sein besonderes Volk und eine, die auserwählt ist für Gottes ganz besondere Pläne und für seine Zwecke. Die Kinder der Verheißung, wie sie hier genannt werden. Und durch diese Linie, durch dieses Volk, was wir als Israel bezeichnen ja jetzt, hat Gott letztendlich den Messias hervorgebracht, den Retter. Und von ihm, von dem Messias heißt es im 2. Korinther 1,20, so viele Verheißungen Gottes gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Galater 3 sagt er, die Verheißungen, die Gott dem Abraham zugesagt hat, die sind in seinem Nachkommen Einzahl erfüllt. In dem Messias. In ihm, in deinem Nachkommen, Einzahl werden alle Nationen gesegnet werden, hat Gott dem Abraham gesagt. Also darum geht es. Auserwählung von Nationen, durch die Gott seinen Retter, seinen Messias, in dem alles erfüllt sein wird. Wir werden im Kapitel 10, im Vers 4 sehen, dass er sagt, der Christus ist des Gesetzes Ende oder des Gesetzes Ziel. Alles weist auf Jesus hin. Alles dreht sich um Jesus in der Bibel. Vers 14 dann die Frage. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, dass er souverän eine Nation erwählt für seine Zwecke und die anderen eben nicht? Nein, natürlich nicht. Und ganz sicher konnte sich Israel nicht beschweren, weil Gott ihnen immer Gnade gezeigt hat. Und dann sehen wir wirklich eigentlich noch ein drittes Beispiel hier, wie Gott gewählt hat in der Geschichte Israels. Nämlich er hat gewählt zwischen Israel und Mose als Repräsentanten von Israel und Ägypten und Pharao als dem Repräsentanten von Ägypten. Er hat gewählt, die Nation Israel mit Mose, ihrem Repräsentanten, zu retten aus der Sklaverei. Und er hat gewählt, Israel mit Pharao als ihrem Repräsentanten zu richten für ihren Götzendienst und für ihren Unglauben und ihre Ungerechtigkeit. Gott ist souverän über die Nationen. Und es geht wieder um das Handeln und die Gnade Gottes an Israel als Nation und seine Souveränität über die Nationen. Nicht so sehr um die Individuen, selbst wenn er hier über Pharao und Mose spricht. Im ganzen Kontext geht es um die Kinder der Verheißung, um die Auserwählung als Gottes Volk. Es geht nicht um die Individuen. Wir haben letztes Mal gesehen, wie Gott um das Herz des Pharao, der wirklich ein böser Mensch war, der die Babys der Juden ersäufen hat lassen im Nil und der ein Götzendiener war. Aber wir sehen, wie Gott geworben hat um das Herz dieses Pharao. Und erst dann, nachdem der sechsmal sein eigenes Herz verhärtet hat, Gott gegenüber, dann hat Gott es bestätigt und hat es festgemacht und hat gesagt, okay, wie du willst, so soll dir geschehen. Mit anderen Worten. Also Gottes Wirken, Gottes Auserwählung von Israel als Nation und sein Wirken mit Israel als Nation und Ägypten als Aktion, das war souverän festgelegt, aber nicht die Einzelnen. Die Einzelnen waren keine Marionetten. Die hatten eine sehr reale Entscheidungsfreiheit. Sogar der Pharao, wie wir letztes Mal gesehen haben, und ich werde nicht wieder ins die ganzen Details reingehen, sonst sitzen wir wirklich den ganzen Vormittag hier. Die Einzelnen, die konnten sich entscheiden, nämlich für Gott oder gegen Gott. Auch die Ägypter, die konnten mit Israel, mit der erwählten Nation ausziehen und gesegnet werden. Und viele Ägypter haben das getan. Wir sehen im Alten Testament die gemischte Volksmenge, die mit ihnen ausgezogen ist. Also sie konnten mit ihnen ausziehen und gesegnet werden. Oder sie konnten sich Gott entgegenstellen, wie der Pharao das getan hat, und gerichtet werden. Die Einzelnen hatten hier wirklich eine Entscheidungsfreiheit. Wir haben letztes Mal auch gesagt, dass es eine Warnung war an die Juden, denen es nicht gefallen hat, dass Gott in Jesus auch die Heiden erlösen will. Pharao hat gesagt, macht nicht denselben Fehler, den der Pharao gemacht hat. Stellt euch nicht gegen Gott. Verhärtet euer Herz nicht. Der Herr hat Israel als Nation für seine Zwecke und zum Vorbild für alle Nationen und auch uns heute erwählt, aus allen anderen Nationen. Aber das heißt nicht, dass Heiden oder einzelne Heiden nicht mitgerettet werden konnten und nicht mitgesegnet werden konnten. Und wir sehen es in der ganzen Geschichte Israels. Wir sehen die Ägypter, die ausgezogen sind mit Israel, als Israel befreit wurde aus der Sklaverei. Wir sehen die Hure Rahab in Jericho, die sie auf die Seite der erwählten Nation gestellt haben, auf Gottes Seite, und die mitgesegnet wurde. Wir sehen das im Beispiel von der Ruth, dieser Moabiterin, eine Nation, die verflucht war und die gesagt hat, dein Gott soll mein Gott sein. Die nach wieder, die sich mit Israel gehalten hat. Das Erstaunliche ist, dass beide dieser Frauen auch im Stammbaum von Jesus wiederzufinden sind. Also Gott hat sie wirklich verwendet und gesegnet. Also wir können schon in der Geschichte Israels sehen, dass die Heiden mitgerettet wurden. Das hätte eigentlich keine große Überraschung sein sollen im Neuen Testament. Wir sehen es schon im Alten Testament angelegt, dass die Heiden mit Gnade erfahren haben mit den Gläubigen Israels. Aber auch in Israel. Wir haben immer diese zwei Gruppen, die Gläubigen und die Ungläubigen. Die, die mit Mose treu waren, und dann die anderen, die um das goldene Kalb rumgetanzt sind und die gerichtet wurden. Wir sehen zwei Kundschafter von den 12, die das Land ausgekundschaftet haben. Die haben Gott vertraut und die haben deswegen auch das verheißene Land geerbt. Und wir sehen die anderen 10, die ungläubig waren und die gestorben sind in der Wüste. Mit allen anderen, die rebelliert haben gegen Gott und die ungläubig waren. Wir sehen Mose und Aaron und die Priester auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Korach und seine rebellische Rotte. Und was ist mit ihnen passiert? Erdboden hat sich aufgetan und hat sie verschlungen, wurden gerechnet. Was der Paulus hier sagt, nicht alle aus Israel sind auch wirklich Israel. Es gab immer einen gläubigen Überrest Israels und das sind die wir die Heiligen des Alten Testaments nennen. Und dann gab es eine andere, größere, ungläubige Gruppe, die rebelliert haben und die von Gott abgefallen sind. Also nicht alle ethnischen Juden sind gleichzeitig Kinder der Verheißung. Das ist, was er versucht, uns hier aus der Geschichte zu erklären. Sondern nur diese Gruppe der gläubigen Juden. Und das ist das Argument. Jetzt kommt Paulus schon, tritt er schon diesen Juden seiner Zeit ein bisschen näher. diese Leiter der Juden zur Zeit Jesu und auch viele ethnische Juden, die haben nämlich Gottes Weg der Erlösung abgelehnt. Und die hatten ein Problem damit, dass Gott den Heiden wohlgesonnen ist. Das hat ihnen nicht gepasst. Und die wollten ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufrichten. Und die waren wirklich in dieser Gruppe der Ungläubigen. Und denen wird der Paulus jetzt ein bisschen auf die Zehen treten. Wir haben das gesehen letztes Mal. Nur die, die Jesus als den Messias und Erlöser angenommen haben, die messianischen Juden oder Judenchristen, die sind in dieser Gruppe der Gläubigen. Die sind in dieser Gruppe der Kinder der Verheißung. Diese sind die Erben des Reiches. Und wie gesagt, diesen anderen, diesen ungläubigen Juden, rückt der Paulus jetzt zu Leibe. Und er sagt mit anderen Worten, wir haben es letzte Woche angesehen, sagt mit anderen Worten, sucht keine Ausreden für euren Unglauben. Sucht keine Ausreden dafür, dass ihr euch nicht mit Gottes Heilsplan abfinden wolltet. Dass euch das nicht passt. Dafür, dass ihr Gott nicht Gott sein lasst in eurem Leben. Redet euch nicht auf Gottes Souveränität aus. Sagt nicht, wir können ja nicht anders. Er ist schuld. Schiebt nicht die Schuld für euren Unwillen und euren Unglauben auf andere, schon gar nicht auf Gott. Ja, Gott hat in der Geschichte souverän mit den Nationen gehandelt, einzig und allein, wie er will, und er tut es noch immer. Und ihr Juden, ihr wart wirklich die Nutznießer davon, ihr wart die auserwählte Nation. Aber das heißt nicht, dass der Einzelne bedingungslos vorherbestimmt ist. Dass der Einzelne eine Marionette ist. Seht ihr in der ganzen Geschichte Israels, dass die gläubigen Heiden mit Israel mitgerettet wurden. Und ihr seht auch in der ganzen Geschichte Israels, dass die ungläubigen Juden mitgerichtet wurden mit den ungläubigen Heiden. Nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Und Paulus wird diesen Leuten, die er hier anspricht, sagen, und ihr seid in der Gruppe, in dieser Ungläubigen, in der Gruppe seid ihr gerade. Das ist ein wichtiges Prinzip. Ich glaube, gilt für uns heute, gilt für die ganze Geschichte. Es gab immer zwei Gruppen von Menschen. Es gab die Auserwählten und die, die abgelehnt sind. Es gab das Gefäß zur Ehre, wie Paulus hier weiter sagt, und es gab das Gefäß zur Unehre. Es gab die Gläubigen und es gab die Ungläubigen. Das wahre Israel, die gläubigen Juden, zu denen der Herr die gläubigen Heiden hinzugefügt hat, Vers 24, wenn wir weiterlesen. Und es gab das falsche Israel, die ungläubigen Juden, die Namensjuden, so wie wir heute die Namenschristen nennen, die wirklich gemeinsam sind mit den ungläubigen Nationen. Zwei Gruppen. Gottes Maßstab für Errettung war immer Glauben. Aus Glaube wurde Abraham errettet. War nicht wegen Gesetz oder irgendwas anderem. Es war immer Glaube. Und danach, an diesem Maßstab, Glauben und Unglauben, danach wurden die Menschen immer geschieden. Und Gott, der Töpfer, um bei diesem Bild zu bleiben, Gott, der Töpfer, hat es so gemacht und so bestimmt. Und da gibt es kein menschliches Dazutun. Da gibt es kein menschliches Mitreden. Nee, sondern Gott sozusagen stellt zwei Kategorien, oder ich mag dieses Bild von den Töpfen, das hilft mir, das vorzustellen. Gott stellt die zwei Töpfe, die zwei großen Töpfe zur Verfügung. Und er macht die Regeln. So wie er im Alten Testament souverän die Nation Israel aus allen Nationen auserwählt hat. So macht er auch für Errettung die Regeln. Und er sagt, es gibt einen Weg, gerettet zu werden. Und der ist in Jesus Christus allein. Das ist der Weg, den ich vorbereitet habe. Und daran scheiden sich alle Menschen. Und da gibt es keine Diskussion. Gott hat gewählt, uns durch Glauben an Jesus allein zu retten. Und er fährt die Eisenbahn drüber. Also diese zwei Gefäße oder zwei Töpfe, um das so bildlich zu sehen, die sind fix, die sind vorherbestimmt. Jetzt kommt es darauf an, in welchen Topf du reinspringst. Als Einzelner. Ob du ein Gläubiger sein willst oder ob du ein Ungläubiger sein willst. Ich finde es interessant, im Vers 22, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass es hier einen Wechsel gibt von, er spricht von dem Gefäß zur Ehre und dem Gefäß zur Unehre in der Einzahl und dann gibt es einen Wechsel zu den Gefäßen in der Mehrzahl. Und es mag sein, dass sich das auf Mose und auf Pharao bezieht, aber wie gesagt, die beiden waren Vertreter von zwei Nationen. Und eine Nation war auserwählt zur Verherrlichung Gottes durch Gnade und die andere, um Gott zu verherrlichen, im Gericht. Also, oder auch, wir können die beiden auch als Vertreter von diesen zwei Gruppen sehen, von den Gläubigen und von den Ungläubigen, von den Götzendienern. Und ich persönlich glaube, dass Gott erst hier, dieser Wechsel, dass Gott erst hier einen Wechsel macht von der nationalen Auserwählung oder von diesen zwei großen Töpfen, von diesen zwei Gruppen zu den einzelnen Menschen und zur individuellen Erlösung. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Verse davor, wenn die über bedingungslose Erwählung und Vorherbestimmung reden, dass die falsch angewandt werden, wenn wir sie auf einzelne Menschen anwenden. Geht um Nationen. Es geht um zwei große Gruppen. Es geht um die Kategorien. Das ist, was Gott vorbestimmt hat. Nicht den Einzelnen zur Erlösung oder zur Verdammnis. Wir wissen, dass Gottes Herz ist, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben das letzte Woche ausführlich besprochen. Das ist sein Herz. Aber trotzdem in seiner Souveränität hat er gewählt, den Menschen eine Wahlfreiheit zu geben, eine Entscheidungsfreiheit und zwar einzig und allein deswegen, weil er eine Liebesbeziehung mit uns haben will und Liebe nur aus freiem Willen, aus freier Entscheidung und freier Hingabe möglich ist. Also was Gott bestimmt hat, und mir hilft dieses Bild, ich weiß nicht, ob ich das hier reininterpretiere, aber mir hilft das, mir das so vorzustellen, mir hilft dieses Bild, Gott hat vorbestimmt die zwei großen Töpfe. Einen die Glaubenden, andere die Unglaubenden. Wir haben den Topf der Geretteten, der Gläubigen, Topf der Ungläubigen, die zum Gericht bestimmt sind. Und Gott, das hat er vorher bestimmt, die Bedingungen, wie ein Mensch gerettet wird. Aber dann im Vers 22 und im Vers 23 sehen wir, stellen wir das bildlich vor, so Mehrzahl, eine ganze Gruppe, viele einzelne kleine Gefäße in der Mehrzahl. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass der Paulus dasselbe Bild mal für eine Gruppe, für eine Gesamtheit verwendet und dann mal auf Einzelne anwendet. Ich denke dran im 1. Korinther Kapitel 3, na, da wird die ganze Gemeinde als der Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Aber dann im 1. Korintherbrief im Kapitel 6, da wird der Leib jedes einzelnen Christen als der Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Oder das Gefäß, könnten wir auch sagen. Der ähnliches Bild hier. Selbe zumindest in meiner Vorstellung, hilft mir das so vorzustellen, selbe sind wir hier. Wir haben Gefäße in der Mehrzahl, die einzelnen Menschen, die kleinen Gefäße, die je in einem großen Gefäß oder in einem großen Topf drinnen sind. Und diese einzelnen Gefäße, da gibt es Gefäße des Zorns, die zum Verderben bereitet sind. Und wir haben letztes Mal gesagt, es steht hier nicht, dass sie von Gott zum Verderben bereitet sind, sondern ich würde sagen, von sich selbst, durch ihren Unglauben, durch das, dass sie Jesus abgelehnt haben, dass sie ihr Herz verhärtet haben, so wie der Pharao das getan hat. Und diese Gefäße des Zorns, diese kleinen Gefäße sind in diesem großen Topf der Unehre, den Gott geschaffen hat. Und dann sehen wir aber diese Gefäße der Begnadigung, nämlich die Menschen, die Jesus angenommen haben und die von Gott in Christus gerettet wurden. Und die sind in dem einen großen Topf der Ehre. Topf von dem wahren Israel Gottes, der Gemeinde, die aus Judenchristen und aus Heidenchristen besteht. Ich bin noch immer bei der Einleitung. Oh Mann. Immer noch bei der Wiederholung. Okay. Also Paulus würde diesen ungläubigen Juden sagen, glaub nicht, dass eure Abstammung euch retten wird. Glaubt nicht, dass ihr gerettet seid, nur weil ihr Juden seid. So wie die ungläubigen Leiter der Juden zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, ja, wir sind Nachkommen Abrahams, haben impliziert, hey, das ist doch, worauf es ankommt, deswegen sind wir gerettet. Und Jesus sagt ihnen mit anderen Worten, nee, das stimmt nicht, geistig gesprochen seid ihr Kinder des Teufels. Nicht alle Juden sind geistig Israels. Im Kapitel 2 hat der Paulus das schon angesprochen, wo er gesagt hat, dass nicht der ein Jude ist, der es äußerlich ist, sondern der ist ein wahrer Jude, der es innerlich ist, in seinem Herzen. Jetzt unabhängig davon, ob der äußerlich beschnitten ist oder nicht, ob er ethnisch ein Jude ist oder halt ein Heide. Es geht um andere Sachen, um Beschneidung des Herzens, um Glauben, um Vertrauen auf Gott. Nur ein Überrest oder eine Auswahl der Juden wird gerettet werden, nämlich die, die Jesus als ihren Retter angenommen haben und ihm vertrauen. Und im Kapitel 11 werden wir da noch mehr drüber hören, über diesen Überrest oder diese Auswahl. Okay, Vers 30. Was sollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebt, ist nicht zum Gesetz gelangt. Nationen, die Heiden, die ein unmoralisches Leben gelebt haben, ein ausschweifendes, die sich nicht nach dem wahren Gott ausgestreckt haben, die haben Erlösung gefunden. Und die Juden, die das Gesetz, die ganze Tradition hatten, die versucht hatten, in sich selbst gerecht zu werden, sich selbst Annahme und den Himmel zu verdienen, die haben die Gerechtigkeit nicht erlangt. Warum? Weil kein Mensch das Gesetz halten kann. Jakobus sagt uns in seinem Brief, wenn du nur ein Gebot brichst, dann bist du ein Gesetzesbrecher geworden und dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Also die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit streben, die haben Gerechtigkeit erlangt, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebt, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie wollten sich Gerechtigkeit verdienen durch ihre eigene Leistung. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, an Jesus, dem Messias, dem von Gott bestimmten Retter. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Paulus würde zu diesen ungläubigen Juden sagen, versucht nicht euch auf Gott auszureden, dass ihr nicht auf Jesus glaubt. Hier, er sagt es immer und wie immer, ihr habt Anstoß genommen an ihn. Es war zu demütigend für euch, die Erlösung von Gott einfach als Geschenk anzunehmen, ohne euer Zutun. Ihr wolltet euch selbst was verdienen, sodass ihr euch rühmen könnt, eure eigenen Leistungen. Und deswegen habt ihr Jesus abgelehnt. Also diskutiert hier nicht mit Gott rum, sondern tut Buße von eurem Stolz und eurer Selbstgerechtigkeit und bekehrt euch zu Jesus. Wir sehen in diesen Versen immer wieder die persönliche Verantwortung, die Menschen haben vor Gott. Sich persönlich für Jesus zu entscheiden, ihn persönlich anzunehmen als ihren persönlichen Retter und Erlöser. Okay, Vers 10, Vers 1. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Paulus hatte so ein Herz für seine Landsleute, die Juden, die ihn so verfolgt und misshandelt haben. Und Paulus hatte nicht nur ein Herz für sie, sondern das ist wirklich praktisch geworden. Nämlich er hat begonnen, für sie zu beten. Gefleht zu Gott, dass sie errettet werden. Und wir wissen, dass er bei jeder Gelegenheit das Evangelium von der Erlösung und der Annahme von Gott in Jesus Christus verkündet hat. Diese frohe Botschaft. Du kannst Vergebung finden in Jesus. Leute, lasst das Gesetz eurer Traditionen los und kommt zu Jesus, lasst euch retten. Und das ist wirklich, wozu wir berufen sind auch. Das ist die Einstellung, die wir haben sollten, unseren Landsleuten gegenüber, aber auch den Juden. Manche Christen machen dann wirklich einen Unterschied zwischen Juden und Heiden unter Anführungszeichen, nicht Juden. Und behandeln auch ungläubige Juden fast so, als wären sie Glaubensgeschwister. Und meines Erachtens dafür gibt es keine biblische Grundlage. Aber man sieht das immer wieder in christlichen Kreisen, dass besonders diese orthodoxen Juden, die kennen wir mit den Zöpfchen rumlaufen und mit der Box auf dem Hirn und halt die das Gesetz halten wollen und die versuchen, den Tempel wieder aufzubauen und die bei den Christen Geld sammeln dafür. Wir sehen das immer wieder. Dass Menschen glauben, ach, das sind ja unsere Geschwister. Ja, nicht wirklich. Ich glaube, die sollten besser Missionare in Israel unterstützen, die ihnen das Evangelium predigen. Ich finde es bedenklich, wenn Rabbis eingeladen werden, um irgendwo über Israel zu reden in der Bibelstunde. Ich finde das problematisch. Ich meine, ich würde auch keinen ungläubigen Deutschen oder Chinesen oder Araber oder sonst irgendwem einladen, uns hier in der Bibelstunde zu predigen oder eine Ansprache zu halten. Ich glaube, das ist eine Verzerrung. Ich glaube, das sendet dann ein falsches Signal aus. Nämlich genau das, was der Paulus hier kritisiert, dieses Denken, ich bin schon gerecht.